und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Ja, du hast richtig gehört, Wayne ist heute am Start, das heißt, der Wolfgang hat keine Zeit. Aber ich will mich ja diesem Thema Purpose einfach immer noch mehr nähern und deswegen muss ich jede Woche hier einfach einen Podcast aufnehmen, egal ob Wolfgang kann oder nicht. Ich bin in der Welt unterwegs und suche mir Leute raus, wo ich denke, dass die mir im Thema Purpose ein bisschen helfen können. Ich habe ja berichtet, dass ich vor 9 Monaten das erste Mal so Kontakt mit dem Thema hatte, als ich bei den Online-Marketing-Rockstars rausgekommen bin und gedacht habe, nee, hier muss ich irgendwas verändern, das ist mir einfach zu viel, zu groß, zu viel Marketing. Gucken wir mal, wo man da rauskommen kann. Und dann habe ich das ganz einfach gemacht. Ich bin bei LinkedIn einfach durch die Welt gestreift und habe mir Leute angeguckt, die so ein bisschen Purpose auf ihren Seiten zu stehen hatten oder irgendwelche Begrifflichkeiten, die mit Purpose zu tun haben. Und dann bin ich bei meinem nächsten Gast gelandet, nämlich der Ulrike Spark, die ich hier gleich begrüßen werde. Und auf der Seite, als ich da angekommen bin, da stand eigentlich alles drauf, was ich so im zweiten Anlauf im Thema Purpose für mich so als Ziel identifiziert habe, nämlich in erster Linie auch glückliche Mitarbeiter zu haben, also zumindest im Unternehmenskontext, extrem wichtig. Ich hatte ja zu Anfang so diese Vorstellung davon, dass ich mich an den UN-SDGs so ein bisschen orientieren müsste im Thema Purpose und bin dann aber irgendwie auf den Weg gekommen, dass ich gedacht habe, nein, das sind ganz Metafaktoren, die man einhalten muss, um vielleicht ein glückliches Unternehmen zu bilden. Und als ich ihr Profil gesehen habe, habe ich gedacht, boah, die muss unbedingt in meinen Podcast kommen, die muss ich interviewen, der muss ich irgendwie die Informationen aus der Nase ziehen, weil die scheint einen Teil des Schlüssels zu haben. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Ulrike.
Hallo Marco. Herzlich willkommen. Freut mich, dass ich da sein darf und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, das wird sicherlich total cool. Ich will ein bisschen noch was zu deiner Person sagen, zumindest das, was ich hier auf der Seite sehe, um ein bisschen einzuleiten. Der erste Satz ist, du bist Anstifterin für positives Leadership und bist selbst in der Positive Leadership Academy, die dein Baby ist, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und alleine Anstifterin, das Wort, damit hast du mich ja schon gehabt. Aber selbst wenn ich jetzt hier so das ganze Unternehmensprofil oder dein Profil mir in LinkedIn angucke, da denke ich mir, ja, glücklich, nehme ich dir total ab, auch wenn ich dich jetzt hier, ich meine, die Hörer sehen ja nicht, dass wie du jetzt hier wirkst in der Aufnahme von Riverside, aber ich kann euch berichten, sie strahlt über beide Wangen. Also dieses Thema positiv, das hat sie gepachtet, glaube ich, so mit dem, was ich sehe. Aber das ist ja nicht immer so. Ich bin ja auch nun 54 Lenze alt und weiß, dass Leben nicht immer nur glücklich ist. Das heißt, was hat dich denn dahin gebracht irgendwie? Oder wo kommst du her? Was machst du jetzt, damit du so glücklich bist, wie du jetzt bist?
Ja,
Schlüssel zum Erfolg.
Mein Schlüssel zum Erfolg sind erstmal ein starker Partner an meiner Seite, mein Privatleben, ein stabiles Privatleben, ja. Da achte ich sehr drauf, also eine gute Selbstführung und zu meinem Privatleben gehört der starke Partner, aber auch zwei wunderbare Kinder, Freunde, das ist das, ja, was mein Privatleben, was ich daraus erzählen und berichten kann. Und ansonsten gucke ich immer, dass es mir irgendwie gut geht, ja, dass ich mich wohlfühle. Und wenn das nicht so ist, dann strebe ich danach, dass ich das ändere, ja. Also, dass ich da ganz selbstwirksam agiere und ja, den Zustand herstelle, den ich gerne haben möchte. Das heißt, es ist immer eine Entwicklung, die nie aufhört. So ist das zumindest bei mir, also schon manchmal so eine Art inneres Getriebensein weg von dem schlechten, negativen hin zu dem positiven. Und da zählt natürlich, oder ganz wichtig ist das Umfeld. Und mich hat es schon immer eher zu positiven Menschen gezogen. Mhm. Und ich versuche, ja, möglichst, wenn es möglich ist, negative Menschen zu meiden.
Das ist cool, genau. Aber sag mal ein bisschen was zu deinem Werdegang irgendwie. Menschen sind ja nie geradlinig zu dem geworden, was sie jetzt so aktuell sind, sondern da sind ja oftmals so, ja, Formen der Ausbildung, Erfahrungen, die man im Leben hatte, die einen zu dem gemacht haben, gerade was so dieses Positive anbelangt. Und vielleicht kann ja der eine oder andere noch ein bisschen was aus seinem Werdegang lernen, weil es ja wichtig ist, vielleicht Überschneidungen zu erkennen und dann an der einen oder anderen Stelle so abzubiegen, wie du abgebogen bist, um ein cooles Leben zu haben.
Ja, man hat mir tatsächlich mal gesagt, ich sei mutig. Ja, gerade wenn man auf mein Leben, Lebenslauf schaut, der ist tatsächlich sehr bunt. Man kann daraus lesen, dass ich schon viel gemacht habe. Und das zielt so ein bisschen darauf, was ich vorher über mich und meine Person erzählt habe. Also heute bin ich angekommen, das kann ich schon mal sagen, als Gründerin in der Positive Leadership Academy, als ja, zertifizierter Business Coach, Trainerin, Teamentwicklerin, Kulturgestalterin in den Unternehmen, aber auch Glücksbotschafterin. Das war aber nicht immer so, ja. Angefangen habe ich tatsächlich mit zwei Ausbildungen, eine Ausbildung, die ich abgebrochen habe, dann habe ich studiert, das erste Studium habe ich abgebrochen und habe dann nochmal was völlig anderes
gemacht. Welche Richtung hast du da eingeschlagen?
Na, ich habe zuerst Jura studiert und okay. Das war so gar nicht meins. Mhm. Und bin dann in die Kommunikationswissenschaft und PR gegangen, genau. Und war viele Jahre PR-Beraterin und habe Unternehmenskommunikation in den Unternehmen gemacht und war da auch in diversen Unternehmen, hat unterschiedliche Branchen kennengelernt und hatte auch so meine Schlüsselmomente dort, nämlich habe festgestellt, dass man ja schon mit PR und mit Marketing und Kommunikation nach außen glänzen kann, ja, aber niemals von innen leuchten kann. Und das war immer so mein Bestreben, dass ich eigentlich wollte, ich habe immer natürlich das Gute beschrieben und das Gute nach außen transportiert, wollte aber ebenso, dass das Innen genauso gelebt wird, ja. Und das war tatsächlich vielleicht nicht immer so. Und da gab es so Schlüsselmomente wie Umfragen mit Ergebnissen, die verheerend waren, also Mitarbeiterumfragen, wo wir dann gesagt haben, na, okay, das ist doch jetzt ein Zeichen. Da müssen wir doch jetzt tätig werden. Wir müssen doch genau die Ergebnisse nehmen und jetzt endlich loslegen, was zu verändern, nämlich an der Kultur, nämlich an der Organisationsentwicklung arbeiten. Und das wurde dann genau eben nicht gemacht. Leider wurden die Ergebnisse dann in die Schublade gepackt und verschlossen und es durfte nicht drüber gesprochen werden. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hört meine Wirksamkeit im Unternehmen auf. Ich will mehr, da muss es doch was geben, was den Unternehmen hilft, dass daraus glückliche Mitarbeiter hervorgehen. Und vielleicht geht es gar nicht nur um glückliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern um Zufriedenheit im Job. Ja, und das ist mein Bestreben. Und dann fing das Ganze an zu rollen und hörte nicht mehr auf. Also meine Entwicklung ging los und ich konnte das nicht mehr stoppen. Und seitdem mache ich, glaube ich, jährlich mindestens zwei Weiterbildungen, weil ich einfach die Liebe zum Lernen in mir trage als eine Stärke auch. Und ich das Wissen dann auch so gerne weitergebe. Ja, genau. Das mündet dann sozusagen in die Academy und mit dem, was ich mache, was wir machen, nämlich uns ganz stark beschäftigen mit Wandel, Transformation in Unternehmen, positive Führung, ein völlig neuer Führungsansatz, der evidenzbasiert ist, Organisationsentwicklung, Team, aber auch natürlich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und ich glaube, das hört niemals auf, bei mir nicht und ja, hoffentlich bei den Menschen in den Unternehmen auch nicht.
Lass uns mal bei dem Begriff einfach mal bleiben, also bevor wir jetzt in das Thema Purpose einsteigen, wie ist so die Reaktion von Menschen, wenn du sagst, du bist Coach? Ich meine, dieses reine Wort ist ja mittlerweile ein Reizwort geworden durch diverse Veränderungen in Social Media und so. Wie ist da die Wirkung, die du erfährst und wie probierst du dem einen seriösen Touch zu geben? Weil man probiert sich abzugrenzen und es gibt haufenweise richtig coole Coaches und Coaching ist wichtig. Aber es hat so ein Geschmäckle bekommen die letzten Jahre, oder? Spürst du das?
Ja, vor allem, wie du sagst, weil sich natürlich jeder Coach nennen darf. Der Begriff ist nicht geschützt. Ja, deswegen lege ich schon immer Wert darauf, dass ich sage, hey, ich bin zertifiziert, der zertifizierte Business Coach bei der European Association, Coaching Association und bin eher Trainerin. Also das ist auch das, was ich eigentlich mache. Ich bin Trainerin, ich bin Facilitatorin in den Unternehmen. Ich begleite sie, wir öffnen Denkräume, also ich vermittle nicht nur Wissen, sondern vielmehr geht es darum, dass wir ein Umfeld schaffen, dass wir Denk- und Gestaltungsräume aufmachen, dass wir den Rahmen geben für Reflexion, für Austausch in dem Team, für Entwicklung und Wachstum. Mhm. Ja, und deshalb bin ich eher Trainerin, Moderatorin ist, ich begleite das und Facilitatorin. Also ich spüre da rein, ich gucke, was es braucht in dem Moment. Und das ist das, was wir rausholen. Ja, angefangen wirklich von einer tiefen Reflexion. Wir stellen Fragen, wir lassen Mitarbeiter sprechen, Mitarbeiterinnen sprechen und hören ganz genau hin, was sind denn da für Bedürfnisse da? Ja, und ja, wo läuft es vielleicht nicht so gut? Und das hören wir uns an und machen uns ein Bild und lenken schon aber auch den Fokus auf ein positives Zukunftsbild darauf, okay, wenn vielleicht das nicht so richtig passt, was passt denn vielleicht dann? Mhm. Ja, also wir spielen auch immer wieder den Ball zurück und wollen ganz, ganz viel herausfinden, um es dann auch zu verändern und dann die Veränderung mit einzuleiten und durch ja, nicht nur Maßnahmen und nicht nur Prozesse, neue Prozesse, die wir implementieren, sondern ja auch ganz viel durch einen Mindset-Wandel, durch eine Persönlichkeitsentwicklung bei den Menschen, die im Unternehmen arbeiten.
Aber wer fragt denn so bei dir nach? Wie ist so der typische Ablauf? Merkst du überhaupt, dass das Interesse jetzt gesteigert wird durch die durch den demografischen Wandel und durch die gesellschaftliche Veränderung? Und was mich interessieren würde, wer genau in der Hierarchie fragt denn um deine Hilfe, damit sich in dem Unternehmen was ändert?
Ja, ach, das ist ganz unterschiedlich. Häufig natürlich sind es Geschäftsführer, die merken, bei uns stimmt irgendetwas nicht. Liebe Ulrike oder liebe Frau Spark, finden Sie mal bitte raus, was das ist und ändern Sie das. Ja, ich habe aber ganz oft auch Leute aus dem HR-Bereich, die sich bei mir melden, die sich schon auf den Weg gemacht haben oder die da schon ganz weit vorne sind bei den Themen New Work, ja, neue Arbeitswelt. Die merken, das verändert sich was, kennen sich auch schon aus, sind belesen, aber finden den Schlüssel nicht. Na, wie kriegen wir das Ganze ins Unternehmen? Ja, wie können wir denn als Unternehmen das jetzt verändern, selbst wenn ich es weiß. Was wir ändern wollen, wissen wir aber noch nicht, wie es geht. Ja, und manchmal auch Mitarbeiter, die vielleicht so Teamleiter sind mit einer kleineren Führungsfunktion, melden sich bei mir und dann starten wir manchmal erst im Team und dann wird das Ganze aufs Unternehmen ausgebreitet, ja. Oder einzelne Führungskräfte, die bei uns die Masterclass mitmachen, die sich mal für einen anderen Führungsstil interessieren, die sagen, okay, ich kenne schon ganz viel und das klassische Führen, ja, das habe ich gelernt, da habe ich mich belesen, aber ich brauche da mal was Neues und vielleicht haben Sie mal schon was von Positive Leadership gehört, was das ist und das spricht Ihnen aus dem Herzen, ja, und darüber wollen Sie dann mehr erfahren und so kommen wir dann in den Kontakt.
Also mehr die Leute, die intrinsisch dann kommen oder Leute, wo die Geschäftsführer sagen, ey, geh mal dahin, weil es gerade trendy. Weil das wäre ja der GAU eigentlich so, dass dann einfach so positiv Greenwashing da irgendwie stattfindet, einfach nur um dabei zu sein. Also schon ehrlich mehr, der größere Anteil.
Der größere Anteil,
bitte,
ja.
Bitte sag ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, über Trendy können wir gerne sprechen, was auch, ja, New Work ist ja nun mal ein Buzzword geworden und es versteht irgendwie vielleicht jeder was anderes darunter, unter diesem Wort. Und ich würde mal sagen, dass ein anderer, neuer Führungsstil ein Puzzleteil ist davon und man schon auch über Neugier da reingeht. Und manchmal stört das Positive in Leadership sogar. Mhm. Und ich spreche dann gar nicht die englischen Buzzwords an oder sage sogar, es ist ein stärkenorientierter Führungsansatz, den wir in den Unternehmen verankern, woraus dann auch wieder zufriedene Mitarbeiter hervorgehen. Ja, das ist immer.
Jetzt habe ich mir ja so dieses Wort Purpose ausgesucht und weiß manchmal gar nicht auf meiner Reise so in den Purpose rein, ob das denn das richtige Wort ist, was das umschreibt. Also als ich dich kennengelernt habe und dieses mit der Glückseligkeit mehr oder weniger im Unternehmertum festgestellt habe, habe ich gedacht, na, vielleicht ist Glück auch ein besseres Wort. Ich bin aber am Thema Purpose hängen geblieben. Sag mal dein eigenes, was definierst du selbst als Ulrike, als Purpose? Wie ist deine Definition da? Oder schreckst du gleich zurück und sagst, oh nee, Purpose ist auch wieder nur so ein Buzzword?
Ja, ein bisschen. Ja, und wenn man mal ganz klassisch rangeht, na klar, auf Deutsch heißt es ja Sinn und Zweck. Mhm. Daseinsgrund, Bestimmung. Und das ist so ein, hat so mittlerweile so ein Marketing-Touch in den Unternehmen, die bestrebt sind. Früher war es das Leitbild, früher waren es die Werte, die wir definiert haben. Heute ist es der Purpose, den wir definieren, das, was sich gut anhören darf, womit sich die Mitarbeiter identifizieren dürfen. Ja, also na klar, Daseinszweck. Warum gibt es uns als Unternehmen? Ja, was bringen wir der Welt Gutes? Was stiften wir für einen Sinn? Das ist auf der einen Seite wichtig und eigentlich auch nicht mehr wegzudenken und völlig richtig und hat seinen Daseinszweck, ja, völlig fein. Aber es darf nicht nur fürs Marketing verwendet werden, sondern wir müssen da wirklich tiefer graben, tiefer greifen. Und wir müssen vor allem gucken, dass wir das mit dem Purpose, mit dem Sinn des einzelnen Mitarbeiters verbinden. Ja, mhm. Purpose zu definieren auf der einen Seite und damit auch nach außen zu gehen, völlig fein. Aber zu gucken, was ist denn die Passung zwischen dem Purpose und dem individuellen Sinn der Mitarbeiter? Ja, verstehen dann Mitarbeiter ihre Arbeit als sinnstiftend, ja, oder weiß denn jeder Mitarbeiter, was seine Arbeit für einen Sinn hat, ob er seine Ziele erreicht, weiß er, warum er was macht? Also das ist mir wichtig, dass wir das runterbrechen und versuchen, tatsächlich den Purpose, den Sinn im Kleinen zu finden. Ja, wir können ja Arbeit als Arbeit erkennen, dieses notwendige Übel oder die Pflicht, damit wir irgendwie Geld verdienen für Lohn und Gehalt. Ja, dann sind wir aber bei Dienst nach Vorschrift. Ja, erkennen wir unsere Arbeit als Karriere an, als Mittel zum Zweck. Ich will was erreichen. Ja, wir wollen beruflichen Erfolg haben, Anerkennung, Ansehen. Ist das das Ziel? Dann ist Arbeit als Karriere sozusagen zu verstehen. Oder ist es vielleicht sogar eine Art Berufung? Oder habe ich Anteile, wo ich sage, ich erkenne hier einen subjektiven Sinn, etwas, was wirklich eine Bedeutung für mich hat. Ja, kann mich mit dem, was ich tue, wirklich identifizieren und habe sozusagen, empfinde einen persönlichen Sinn in dem, was ich tue. Und dann stellt sich tatsächlich so etwas wie Zufriedenheit ein. Ja, und ich darf mir durchaus die Frage stellen, warum arbeite ich in dem Unternehmen? Warum mache ich das, was ich mache, ja, welchen Beitrag möchte ich als Mensch leisten, als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin leisten, was ist so ein bisschen mein Auftrag in diesem Unternehmen, warum gibt's mich da, warum gibt's meine Position, ja, und warum stehe ich jeden Morgen auf, ist es nur das Geld oder ist es eigentlich viel, viel mehr als das? Und diese Fragen, beziehungsweise die Beschäftigung mit dem Sinn, ist ja auch ein Faktor, eine Säule von dem Positive Leadership, was ich noch gar nicht erklärt habe.
Nee, da kommen wir gleich nochmal zu. Genau. Sag mal nochmal kurz, was in eurer Akademie, wie viele Leute seid ihr da bei euch? Oder bist du alleine oder wie läuft's?
Also ich leite und bin Gründerin und leite das Unternehmen alleine und dann besteht die Academy aus einem Netzwerk an Kollegen, Kolleginnen, an Coaches, an Trainerinnen, die ich mir ins Boot hole, wenn ich sie brauche. Ja, wir haben einen wertvollen Austausch, Erfahrungsaustausch, sind so eine Art Peer Group und treffen uns regelmäßig und ich gucke immer, wer, also nach Stärken, wer zu welchem Projekt passt und ziehe mir dann die Kollegin, den Kollegen mit ins Boot.
Also ich hatte hier zwei Stichpunkte, nämlich weil ich glaube, dass man das ganze Thema ja von zwei Seiten oder sicherlich noch von mehr Seiten, aber von zwei Seiten aufziehen muss. Nämlich einmal, dass so ein Team, was schon da ist, organisiert werden muss, in die Richtung Positivierung irgendwie geschickt werden soll. Oder dass man ein Unternehmen gerade gründet. Und ich glaube, viele, die hier zuhören, werden auch vor der Gründung sein. Und mir ist gerade so in den Kopf gekommen, dass wenn Ulrike selbst jetzt ihr Unternehmen vergrößern wollen würde, also du machst die Akademie jetzt nicht mit einem Netzwerk von anderen Fachleuten, sondern mit Festangestellten oder das wird so groß, dass du jetzt eine große Firma werden würdest, die Akademie groß wird. Was würdest du denn achten, damit genau das entsteht, was du als Ideal vermitteln willst? Der erste Mitarbeiter ist ja so ein vielleicht der Schlüsselmoment. In meiner Laufbahn, muss ich sagen, war es immer der erste Mitarbeiter der Schlüsselmoment, weil der ja eine Menge Multiplikationsfunktion hat.
Okay, also was ich tue, damit ich einen glücklichen Mitarbeiter habe an meiner Seite?
Dass du überhaupt ein Love-Brand wirst ein cooles Unternehmen, was eigentlich alles das hat, was du deinen Kunden jetzt ja auch sagst, was sie machen müssten. Also nach dem Ideal würdest du ja selbst auch ein Unternehmen bauen, hoffe ich. Ich weiß, dass das manchmal auseinanderliegt. Ich war 27 Jahre Polizist. Als ich meinen ersten Verkehrsunfall selbst hatte, fühlte sich auch nochmal anders an, als Polizist einen Verkehrsunfall aufzunehmen. Aber nimm uns doch mal mit auf die Reise auf. Was würdest du achten auf den, vielleicht auf den Bereichen Produkt, Angebot und Mitarbeiter? Das sind ja so die beiden Hauptsäulen, oder?
Na, ich fange mal bei Menschen an, weil Menschen sind mir das Wichtigste und im Endeffekt kommen ja Produkte und Dienstleistungen und all das kommt ja aus dem Menschen heraus und das hoffentlich intrinsisch getrieben, intrinsisch motiviert. Und da würde ich tatsächlich starten. Was ist denn die Motivation der Mitarbeiterin, die bei mir arbeitet? Was ist denn also ihr Purpose, ja, ihr persönlicher Purpose? Was sind ihre Werte oder seine Werte? Und vor allem, und das ist ja das, was wir bei Positive Leadership machen, was sind denn die Stärken der Kolleginnen und Kollegen? Und ich würde mir immer auch Kollegen und Kolleginnen mit ins Boot holen, die vielleicht das mitbringen, was ich selbst gar nicht habe, was ich selbst nicht mitbringe an Stärken, die mich sozusagen dann auch ergänzen, damit das Ganze rund wird. Ja, dann würde ich auch schon darauf achten, dass sie selbstständig arbeiten, weil ich weiß, wie wichtig Freiheit ist für Menschen, ein selbstständiges Arbeiten, eine gewisse Autonomie, die ich mit reinbringe. Und dafür brauche ich Vertrauen. Ja, das heißt, ich würde immer auch gucken, wie offen gehen wir miteinander um, wie sehr stimmt die Chemie zwischen uns. Würde aber auch darauf achten, dass jemand authentisch ist, dass jemand glaubwürdig ist, dass jemand ja auch zuverlässig ist und sich wirklich für das interessiert, was wir machen, was andere Menschen machen, also ein Stück weit Entdeckergeist, Neugier, ne, das und ich würde die Werte abchecken, ne? Werte, was haben wir für Werte, was hat der Mitarbeiter, der bei uns einsteigen will, was bringt er für Werte mit, damit das Ganze auch zum einen harmonisch abläuft, zum anderen aber auch durchaus divers sein darf. Ja, auf Diversität lege ich auch großen Wert. Mhm. Und ja, und dann darf, und manchmal gibt es ja so eine gewisse Magie zwischen Menschen und auch da würde ich drauf achten, ja, wo man schaut, okay, wie sehr wirft man sich die Bälle hin und her und wie sprudeln die Ideen. Und dann kommen wir das zu dem, was du sagtest, dann entstehen auch Produkte von allein, ja. Und dann fließt es, sage ich immer, dann sind wir beide im Flow. Darauf würde ich achten. Ich würde aber auch darauf achten, dass wir Spaß bei der Arbeit haben, ja, möglichst häufig und viele positive Emotionen mit reinbringen und dass wir unsere Erfolge feiern. Das ist ganz wichtig.
Wie würde es, also für die normalen Leute da draußen ist es ja so, dass die ja irgendwie sich umgucken nach neuem Personal und jetzt vielleicht für die Leute, die jetzt im Networking nicht so aktiv sind wie du jetzt vielleicht, da müsste ja so ein Prozess hinter sein. Also alles, was du jetzt beschrieben hast, hört sich super an, würde ich sofort unterschreiben, aber wie kriege ich es denn raus? Weil die Welt da draußen funktioniert ja auch noch ein bisschen anders, dass die Leute nämlich erstmal hören, was du denn da machst. Und dann haben Menschen schon Talent, auch sozialkonform zu antworten. Das heißt, wie wäre denn deine Schiene, dass du rauskriegst, dass die Leute auch wirklich authentisch so sind, wie das, was du rauskriegen willst? Also wie sieht so ein Einstellungsprozess aus? Wie viele Runden? Auf was würdest du achten? Gehst du essen mit den Leuten oder machst du irgendwie Happenings mit denen, um möglichst, also realistischerweise, an den Kern ihrer Person zu kommen, was ja gar nicht so einfach ist.
Naja, also ich würde erstmal, oder wir legen auf jeden Fall immer darauf Wert, die verschiedenen Dimensionen mit reinzubringen. Also Menschen auf unterschiedlichen Ebenen kennenzulernen. Ja, das ist immer nicht nur vielleicht eine Begegnung, sondern ist eine Journey, sage ich mal. Das beginnt schon mit der Art, wie man sich anspricht, ja, dann auch mit der Art, wie man kommuniziert, sich in die Augen schaut, wie man auch das Umfeld gestaltet. Also ist es noch diese klassische Situation in einem Büro mit einem Tisch zwischen uns beiden per Sie oder darf es mitunter so ein bisschen lockerer ablaufen? Ja, und dann spielt schon Menschenkenntnis eine Rolle. Ja, natürlich, vielleicht darf ich nicht unbedingt immer die klassischen Fragen stellen, ja? Vielleicht darf es auch mal was anderes sein, was so ein Stück weit dazu führt, dass man den Menschen kennenlernt und nicht nur die Fassade.
Ja, also sag mal ein paar Fragen. was würdest du so fragen?
Ja, vielleicht, also neben der Frage, was macht dich aus, was ist dir wichtig im Arbeitsleben, wie stellst du dir deine Zukunft vor, ist aber auch, was in deinem Leben war vielleicht eine Situation, die dich positiv verändert hat, ja, welche gute Erfahrung hast du in der Vergangenheit gemacht, was war dein größter Erfolg, ja, worauf bist du stolz, was macht dich denn lebendig? Ja, wann hast du in deinem Job das Gefühl, lebendig zu sein? Was sind denn die Situationen? Was kannst du gut und wo hast du immer das Gefühl gehabt, vielleicht doch besser zu sein als andere? Ja, solche Fragen würde ich stellen. Mhm. Also schon auch Richtung Stärkenorientierung und vielleicht etwas, was man so nicht erwartet.
Bei mir ist es immer so gewesen, dass ich ziemlich schnell in so einem Einstellungsgespräch sowas wie ein Bauchgefühl entwickelt habe. Nun habe ich eine ganze Menge Bauch leider, aber... habe mich auch manchmal darauf verlassen. Ich weiß gar nicht immer, ob das so der gute Berater war. Ich hatte immer das Gefühl, dass mir das gut getan hätte, wenn ich denn doch sowas wie eine echt pragmatische Liste gehabt hätte, wo ich so Plus, Minus dahinter machen konnte, um mein Bauchgefühl in Relation zu bringen mit dieser Liste. Machst du sowas auch oder welche Rolle spielt Bauchgefühl bei dir? Das wird ja sicherlich auch eine Rolle spielen. Bauchgefühl, oder?
Genau, ich nenne Bauchgefühl auch Intuition und mit der bin ich immer gut gefahren, ja, mhm. mit Intuition. Und nichtsdestotrotz nutze ich auch gerne mal Modelle für Gespräche, um etwas besprechbar zu machen. Und dann gibt es ja das Persönlichkeitsmodell von Riemann-Thomann. Da gibt es so vier Achsen, vier Bereiche. Da gibt es so Nähe, Distanz, Dauer oder auch Wechselmenschen. Es werden so, sind so vier Kategorien. Und da kann man einfach mal kurz das Modell erklären und die Person, die man nun mal näher kennenlernen möchte, mal selbst einschätzen lassen. Na, wo stehst du denn? Ja, dann entsteht da so eine Art Viereck oder so eine Art Drachenkonstellation. Und man sieht immer so, welcher Bereich tendiert denn so am meisten. Und dann macht man Dinge besprechbar und so lernt man den Menschen kennen. Und ich glaube nicht, dass man da eine Rolle spielen kann, sondern ich glaube, dass die Menschen dann schon doch sehr bei sich sind. Ja, genauso wie ich das Stärkenmodell, das VIA, Values in Action Stärkenmodell aus der positiven Psychologie mit reinbringe für Vorstellungsgespräche, ja, um Menschen besser kennenzulernen, für Feedbackgespräche, ne, für Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterjahresgespräche, kann man das super nutzen, um sich eine Rückmeldung zu holen, um ein Feedback zu geben, um das Selbstbild, was die Person hat, mit dem Fremdbild, nämlich das Bild, was ich habe, nochmal zusammenzubringen. Ja, das nutze ich sehr gern dafür.
Probearbeiten, ja, nein, brauchst du ein bisschen mehr Zeit dafür? Weißt du mal, bei mir war immer so ein Knackpunkt irgendwie, dass ich so ein Bauchgefühl hatte und gesagt habe, na, fangen wir morgen an. Und dann habe ich in der Praxis aber oftmals dieses halbe Jahr ein bisschen auch leichtfertig verstreichen lassen, weil ich dann doch nicht so genau hingeguckt habe.
Hm. Also, jein, also ich selbst habe ja nun mal keine selbst eigenen Angestellten, ja. Ich empfehle das aber Teams schon manchmal und eher gar nicht, ob ist die Person fachlich fähig, ja, sondern eher darum, passt sie ins Team. Mhm. Ja, was sagt denn das Team dazu? Eher so eine Art ja, Kennenlernen. Situation im Alltag, im Arbeitsleben. Und da geht es eher wirklich darum, dann das Team mit zu integrieren, damit das Team auch nachher ein Feedback geben kann.
Genau, ja. Ich glaube, mega wichtig. Also diese, was du gerade gesagt hast, das Wort hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber eine Kennenlernsituation zu erschaffen, glaube ich, ist mega. Also wenn ich hier schon was mitnehme, dann das ist das hier. Ich bin gerade schon fett unterstrichen. Aber jetzt lass uns nochmal dahin kommen, was du zu Anfang gesagt hast und das vielleicht verbinden mit dem, dass du in Unternehmen reinkommst, die schon fertige Teams haben. Aber nochmal einen Schritt zurück, um ein glückliches Unternehmen aufzubauen. Du hast schon ein bisschen angedeutet, da gibt es bestimmte Bausteine, die man erfüllen sollte, um möglichst gute Voraussetzungen dafür zu haben, dass es auch funzt mit dem Glück. Welche sind das?
Ja, genau. Also wo fange ich an? Ich fange mal da an.
Vorne.
Ich fange mal da an zu sagen, Glück und Zufriedenheit erzeugen Erfolg. Das ist so eine ganz wichtige Botschaft aus der positiven Psychologie. Und wir schauen, okay, und wie kriegen wir das denn hin, dass Menschen im Unternehmen zufrieden sind und glücklicher? Mhm. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Und aber ein wichtiger ist, und das ist das, was wir vermitteln, das Positive Leadership, also ein Führungsstil, den ja, Führungskräfte sozusagen als i-Tüpfelchen zu dem, was sie vielleicht so schon machen, nutzen können für sich. Das ist grundsätzlich erstmal ein wissenschaftlich fundierter Führungsansatz mit den Erkenntnissen aus der positiven Psychologie. Es ist ein Teil davon. Ja, und die Erkenntnisse werden für die Arbeitswelt genutzt und ja auch für Unternehmenskulturen angewandt. Und wir verfolgen da ein Modell, das Permalead-Modell, das wiederum ja ein positives Mindset unterstützt, für förderliche Arbeitsbeziehungen sorgt, Engagement steigert, die Mitarbeitermotivation steigert nachweislich, die emotionale Mitarbeiterbindung stärkt, eine Wertschätzungskultur fördert, aber auch Resilienz bei Menschen aufbaut. Ja, das basiert auf den Stärken der Mitarbeiter und das ist der Fokus dieses Führungsstils. PERMA, wie ich schon mehrfach gesagt hatte, das PERMA ist ja ein Akronym, ja, und besteht aus 5 Säulen. Das P steht für positive Emotionen, das E im PERMA steht für Engagement, ja, in seinen Stärken zu arbeiten, seine Stärken selber zu kennen, zu nutzen, aber auch zu fördern. Das R in Relation oder in PERMA steht für Relationship, das heißt tragfähige Beziehungen erschaffen, herstellen als Führungskraft. Und das M, und da sind wir jetzt beim Purpose, Marco, das M steht für Sinn, für Sinnhaftigkeit. Also wie können wir Sinn im Job vermitteln? Auch das ist Aufgabe einer Führungskraft.
Welches Wort ist das jetzt? Schloss ich mir jetzt nicht so.
Ich bin bei PERMA.
Ja, ja, aber das M steht für Purpose.
Meaning.
Siehst du, okay, Meaning. Weißt du, das fehlt
genau. Mir. Genau. Und A ist Accomplishment.
Okay.
Das heißt, wir wollen das, was erreicht wurde, auch sichtbar machen. Erreichte Ziele sichtbar machen. Und das ist ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten, Maßnahmen, wie wir das PERMA in einem Team, in einem Unternehmen erhöhen können und damit ja ganz wundervolle Effekte haben, die tatsächlich nachgewiesen werden in der Wissenschaft, in der Forschung.
Mhm. Ja. Jetzt ist das ja sehr breit. Also ich gehe mit jedem Punkt mit, auch auf meiner Reise in Richtung Purpose. Aber ich glaube, das ist ja genauso wie das Wort Purpose schwer greifbar für die Leute. Also was verbirgt sich denn dahinter, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand habe, das ist immer die größte Herausforderung habe ich eigentlich immer, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ja, ja, ist ja toll, wenn die Führungskräfte in einem Unternehmen genau jetzt meinetwegen auch diese Buchstaben benutzen. Aber der jetzt bei irgendeinem Automobilhersteller am Fließband steht, wie kriege ich das denn, also wie kriege ich denen denn eine Sinnhaftigkeit eingeflößt? Wie? Also muss ja so eine Lösung sein, also so eine Käseglocke, denke ich immer, oder eine Blaupause, die wirklich überall raufpasst.
Nee, die gibt es nicht. Es gibt keine Blaupause. Es gibt keine Blaupause.
Du bist Coach, du musst das liefern.
Für New Work gibt es auch keine Blaupause. Man muss immer gucken, wo steht denn das Unternehmen, ja? Und wenn du vom Fließbandmitarbeiter sprichst, dann habe ich eine schöne Story.
Ja, gerne.
Ich sitze ja mit dem Unternehmen in Potsdam und gleich neben Potsdam ist Werder und jeder kennt den Werneraner Ketchup. Ja? Und auch der wird mitunter am Fließband produziert. Also nicht der Ketchup, aber die Flaschen, die beklebt werden und so weiter, muss immer jemand aufpassen. Ne? Und da kam eine schöne Geschichte. Und zwar hat man den Mitarbeitern erzählt, warum es wichtig ist, was sie dort tun. Und es hängt manchmal nur an einer Person. Klar könnten wir hier mit Zahlen, Daten, Fakten kommen und könnten sagen, wie hoch die Verkaufszahlen dieser Ketchupgläser Flaschen ist. Mhm. Ja. Hier ging es aber um das Menschliche, weil ein Angehöriger, ein Werderaner, der in Werder geboren ist, ist irgendwie beruflich und durch private Sachen ist der in die Schweiz gezogen. Und in der Schweiz gibt es diesen Ketchup nicht. Ja. Und immer wenn der in die Heimat kommt und seine Familie besucht, bringt er sich einen großen leeren Koffer mit und fährt dort in den Werksverkauf und macht sich erstmal zwei Koffer mit diesen Ketchupflaschen voll, um dann wieder zurückzufahren, weil der diesen Ketchup so liebt. Und wenn der eben in der Schweiz ist, vermisst er den so sehr. Diese Geschichte hat man den Fließbandmitarbeitern erzählt. Ja, und die waren ganz beseelt. Und man hat tatsächlich auch ein Foto von dem gemacht und hat das sozusagen in die Verkaufs- oder in die Betriebsräume gehangen und immer so als Erinnerung, warum machen wir das hier? Ja, und da reicht manchmal ein Mensch, ein zufriedener Kunde mit so einer Geschichte dahinter, den die Leute motivieren. Ja.
Mhm. Also ich glaube, diese Geschichten gibt es, die müssen nur erzählt werden da draußen. Ich glaube, genau. Da habe ich auch noch viel zu wenig Beispiele eingesammelt, um das greifbar zu machen, weil am Ende des Tages geht's, glaube ich, genau darum. Aber nun mache ich ja in der Selbstständigkeit auch schon viele Jahre eigentlich, probiere ich Sachen zu strukturieren und merke, wie aufwendig die ganzen Sachen sind. Also wenn du jetzt alleine diese Planung für diese Aktion mit dem Menschen, mit dem Koffer und dem Werder-Ketchup hinkriegen willst, da brauchst du ja ein Team, um das nachher auch zu strukturieren.
Finde ich gar nicht. Ich glaube, es braucht einfach nur Menschen, die kommunizieren, die sowas erzählen. Ja, weil sowas gibt es vielfach in den Unternehmen, solche Geschichten. Mhm. Ja, von zufriedenen Kunden, von glücklichen Menschen, die aber nicht weitergetragen werden. Und genau darum geht's hier. Ja, dürfen mal schauen, was begeistert denn den Menschen? Für was kann er sich begeistern? Weil nur wenn sich ein Mensch für etwas begeistert, kann er andere begeistern, beziehungsweise kann aus der Begeisterung was rausgezogen werden. Beispielsweise Wachstums- und Umbauprozesse. Da passieren ganz viele neuronale Netzwerke im Gehirn. Das ist wie so eine Gießkanne, die ausgeschüttet werden. Und daraus kann man wiederum was machen. Das heißt aber, es braucht immer Menschen, die das anzapfen. Und das sind für mich Führungskräfte. Die sind für mich Schlüsselpersonen in den Unternehmen, die ganz viel aus ihren Leuten rausholen können. Und das hat einfach eine große Kommunikationsleistung, die Führungskräfte vollbringen müssen, ja, um das einfach rauszutragen, um sich auch die Menschen anzuschauen, welche Stärken bringt denn tatsächlich jemand mit, welche Fähigkeiten, welche Talente und wie können wir die für uns noch nutzen, ja, vielleicht außerhalb von dem, was er gerade macht. Und ich will wirklich mal wegkommen von dem Fließbandmitarbeiter hin auch zu Menschen, die vielleicht mal irgendwann in einer Position angefangen haben, aber noch ganz viel Potenzial in sich tragen, was sich niemand anschaut. Ja, und das ist Aufgabe einer Führungskraft, hinzuschauen und zu schauen, was bringt der Mensch noch mit? Was macht er wirklich gut? Was kann er? Was macht er gern? Was macht er, ohne dass ich ihm das sagen muss, aus eigenem Antrieb heraus? Was kann er besser als andere? Wo merke ich eine gewisse Lebendigkeit in ihm? Ja, und da gucke ich hin und gucke, was ich damit mache. Ja, und dann kann was Wunderbares bei rauskommen. Ja, und manchmal passiert es, dass Führungskräfte ihr Team aufgrund des Stärkenansatzes nochmal komplett umstrukturieren, ja, dass man Personen, die immer das eine gemacht haben, an eine völlig andere Position setzt, weil man merkt, da ist der ja völlig falsch, wo der jahrelang gearbeitet hat und er hat ja ganz andere Stärken, die er mitbringt und ganz andere Fähigkeiten und andere Interessen. Es geht immer auch darum, was macht ein Mensch gerne, ja, was fällt ihm leicht? Und da hinzugucken, das ist der Ansatz, ja, neben der Sinnhaftigkeit, neben der Sinnstiftung. Eben auch nach Stärken zu schauen, weil da steckt die Lebendigkeit. Das merkt man sogar manchmal körperlich, Marco, wenn es nämlich anfängt zu kribbeln. Ja, bei den einen kribbelt es im Bauch, wenn er seine Stärken gerade nutzt und seine Fähigkeiten anwendet. Manche werden euphorisch, also man merkt bei den Menschen mehr Energie. Mhm. Das kann man manchmal spüren.
Ja, gebe ich dir total recht. Lass mich mal ein bisschen noch auch auf diese Negativbeispiele hinkommen, weil ich glaube, wir beide sind relativ positiv. Ich glaube aber, die Welt um uns rum ist ja gar nicht so positiv. Weil ich wahrnehme, müsste man eigentlich, kann man froh sein, wenn man positiv ist. Jetzt kommst du irgendwie in Firmen und siehst ja manchmal, weil der Geschäftsführer gesagt hat, hier macht mal und die Führungskraft jetzt einfach überrumpelt wird und du kommst da rein und merkst, okay, die Führungskraft ist schon echt ein dickes Brett, ist überhaupt nicht so mit Positivierung. Wenn du so einen richtigen Störenfried da hast, wo du denkst, oh nee, völlig falsch eingestellt, arbeitest du an dem oder sagst du, hier, Exempel Tschüssikowski?
Nein, das steht mir überhaupt nicht zu.
Als Empfehlung, nicht, dass du entlassen würdest.
Also wir geben natürlich allem und jedem erstmal eine Chance und erstmal darf dran gearbeitet werden, weil ich glaube, dass sich Dinge verändern können und können sich Menschen nicht grundlegend verändern, da gebe ich dir recht. Also die können aber tatsächlich damit umgehen lernen. Also mal grundsätzlich ist es schon so, und das wissen wir auch aus der Vergangenheit, dass unser Gehirn ist ja nun mal leider so konstruiert, dass es sich immer auf das Negative fokussiert. Das hat mit unserer Evolution zu tun, ja, weil das Gehirn im Zweifelsfall immer schnell die Gefahren und Risiken für das eigene Leben entdecken musste. Ja, der Säbelzahntiger, der um die Ecke kam, man war immer in Hab-Acht-Stellung, wo ist der nächste Baum, wo kann ich mich retten? Ja, und wir haben dieses Muster immer noch in uns. Das Gehirn scannt aus diesem Grund immer noch Fehlerquellen, ja, oder die Situation im Leben, wo es klemmt und nicht so gut läuft. Und nun ist es aber in unserer modernen Welt so, dass es selten um Leben und Tod geht. Aber unser Gehirn, ja, immer noch die Angewohnheit, das alte Muster zu bespielen und sich auf die Situationen zu konzentrieren, die eher schwierig sind und wo es klemmt und was nicht so gut läuft. Und das kann ein Muster sein, was in uns steckt. Und das Muster erstmal zu spiegeln, demjenigen aufzubrechen, ja, und zu sagen, und dagegen zu wirken, das ist das, was ich mache mit Teams, mit Menschen. Und das ist eine Arbeit, die auch manchmal ein bisschen Zeit kostet, ja, und wo es um positive Erfahrung sammeln geht. Ja, wir wirken entgegen, indem wir positive Erfahrungen sammeln auf unserem Weg. Und man darf dem Gehirn beim Denken nicht unbedingt immer sich selbst überlassen. Und dabei helfen wir. Ja, wir können ganz konstruktiv einwirken. Wir können Dinge neu gestalten, umgestalten und das Gehirn darauf ausrichten, dass es eher lösungsorientiert denkt. Und darum geht's am Ende. Wir wollen Energie sparen und die Energie nutzen für uns. Und dadurch spiegeln wir. Wir spiegeln Dinge im Team. Wir holen Dinge hoch, die andere vielleicht nicht sehen. Ja, wir machen auf kulturelle Dinge aufmerksam, die anderen nicht mehr auffallen. Den berühmten unsichtbaren Elefanten im Raum, den decken wir auf. Ja, wir machen Dinge besprechbar. Wir drücken auch manchmal in die Schmerzpunkte rein, um zu merken, das ist ja wirklich so, wenn man in den Schmerzpunkt rein drückt und man drückt und man drückt und man hält gedrückt, dann hört irgendwann der Schmerz auf.
Ja.
Ja. Und so ist es bei der Emotionsregulierung auch. Ja, wir müssen immer erstmal durch die negative Emotion durchgehen, damit sie sich reguliert. Und so ist es in den Unternehmen manchmal auch. Manchmal schmerzt es und manchmal gehen wir durch wirklich schwierige Prozesse, durch schwierige menschliche Prozesse auch, damit es irgendwann vielleicht gut werden kann.
Ja. Also ich glaube, dass in meiner Entwicklung als Unternehmer, und ich mache das ja auch schon 20 Jahre, aber du siehst hier so ein paar Bücher hinter mir, ich habe mein Wissen nie studiert, sondern intrinsisch mir probiert, aus den Büchern rauszusaugen. Und ich glaube, ich habe alle Fehler dieser Welt gemacht im Unternehmertum. Das, was du da gerade gesagt hast, nämlich zuzuhören und dann Veränderungen herbeizuführen, das ist eine Sache, die stand in den Büchern nicht drin, muss ich ehrlicherweise sagen. Man ist ja geneigt, also ich zumindest, nicht Mann, ich war immer geneigt, auf das Negative, gerade was du gesagt hast, immer mehr zu gucken als auf das Positive. Und du kannst 90% positive Sachen haben, die 10% haben mich immer maximal getriggert. Und dann kam dieser Moment dazu, dass ich auch gelernt habe, dass du zumindest als Einzelgründer, als Unternehmer ziemlich alleine bist. Zumindest also nicht menschlich alleine, weil ich nicht eine Familie habe oder so und sozial abgefedert bin. Aber in den Fragen, um die es im Unternehmen geht, da bist du schon sehr, sehr alleine. Und da kommt jetzt deine Funktion eigentlich ins Spiel, nämlich sich da einen Coach zu suchen, ohne im Hinterkopf zu haben, oh, Coach ist ja so schlimm und so, hier alle Erfolgsjeans und eine Businessbrille auf, wo keine Sehstärkengläser drin sind. ist total wichtig, sich einfach Leute zu holen in der Phase, wie dich jetzt meinetwegen, die mir jeden Tag auch meinetwegen auch wieder erzählt, ey, nee, guck nicht auf die 10%, das ist Quatsch, guck auf die 90%, wo es super läuft, weil alleine habe ich es oftmals nicht hingekriegt. Und deswegen spürst du das denn auch, dass du da eine Menge bewirken kannst, weil du so eine externe Position hast und die Leute da so ein bisschen schubsen kannst, weil ich bin jetzt schon dankbar einfach nur, dass ich dich kennengelernt habe und mir das wieder mehr bewusst ist.
Ja, das, ja, danke schön. Also das ist so. Und deshalb liebe ich meinen Job, weil ich merke, wie wirksam das doch ist. Und die Menschen sind dankbar. Dankbar für eine andere Perspektive, die wir da auch vermitteln und die Möglichkeit, wirklich mal anders zu denken, als es vielleicht das alte Muster hergegeben hat. Und da gilt es auch, alte Glaubenssätze aufzulösen oder überhaupt erstmal zu spiegeln, dass es ein Glaubenssatz ist. Ja, und wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung reden, ja, dann sind wir bei den persönlichen Glaubenssätzen, die jemand mitbringt. Und sowas gibt es auch im Unternehmen. Ja, mhm. Alte Glaubenssätze von vielleicht Führungskräften, die gar nicht mehr im Unternehmen arbeiten. Es ist aber immer noch wie so ein alter Geist, der da ist, kann das immer noch Einfluss auf die Kultur haben. Und dieses positive Denken, das ist es ja aber auch nicht nur, kann man aber lernen, beziehungsweise wir können alle lernen, optimistischer zu sein. Wir können lernen, nicht nur die 10% zu sehen, sondern auch die 90, ja, und daraus etwas Positives zu ziehen. Wir können lernen, dankbar zu sein, ja. Dankbarkeit ist der größte Hebel für eine innere Lebenszufriedenheit, auch im Job. Ja, wir dürfen demütiger sein und ja, sowas bringen wir als Coaches und als Trainer erstmal überhaupt wieder ins Unternehmen. Wir machen da die Tür auf und dann gilt es aber, uns irgendwann überflüssig zu machen sie dahin zu trainieren, dass sie das selbstständig können im Team. Ja, und ich glaube, dass viele Führungskräfte sich alleine fühlen in der Organisation und da aber dafür zu sorgen, dass da vielleicht eine Peer Group aus Führungskräften entsteht, die sich gegenseitig stärken und unterstützen, die sich austauschen über ihre Erfahrungen, die sich mehr Mehrwert bringen jeweils gegenseitig, die sich auf Dinge aufmerksam machen, die den Rahmen nutzen, in ihrem Kreis auch ganz offen mal über Fehler zu sprechen, über Dinge, die gerade nicht funktionieren und sich gegenseitig zu stützen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, eben, dass so eine Führungskraft sich nicht alleine fühlt, nicht einsam fühlt und dass man wieder mehr Bock auf Führung überhaupt hat. Ja, weil ich glaube, es ist auch gerade so ein Trend, immer weniger Menschen wollen überhaupt eine Führungsposition übernehmen, weil ich glaube, dass Führungskräfte gerade überfordert sind mit all den Dingen, die sie erfüllen müssen.
Ja, ja, das kann schon sein. Jetzt komme ich ja aus einer Welt der Agenturen und da ist ja eine Menge mit Ressourcenplanung und so, wie viel Prozent der möglich abrechenbaren Arbeit kann ich dann auf administrative oder ja so eine Werte wie jetzt Glückseligkeit im Unternehmen oder so projizieren? Was ist denn deine Empfehlung irgendwie? Die meisten Leute wollen ja eigentlich 100% abrechenbare Stunden haben, um maximal auch wirtschaftlich zu sein. Aber das geht ja einfach nicht. Sondern wenn ich mich um so Themen kümmere, mit dem Team arbeite, muss ich ja Zeit freischaufeln. Wie viel Zeit muss ich für so einen Prozess freischaufeln?
Ja, ich sag immer, so ein Zwei-Tages-Seminar reicht natürlich nicht. Das ist ein schöner Auftakt, das ist eine schöne Kick-Off-Veranstaltung. Und dann dürfen wir aber weitermachen. Also das ist eine Ressource, die man investieren muss, um wirklich was zu verändern. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, sich die Zeit freizuschaufeln, um überhaupt ja die Prozesse zu starten, wirklich was zu verändern. Das heißt, also wenn wir bei Kulturentwicklung, Kulturwandel sind, dann reden wir hier tatsächlich von mindestens einem Jahr, wo wir zusammenarbeiten, ja, und immer wieder mal zusammenkommen, Dinge wirken lassen, Dinge anstoßen, Dinge verändern, dann aber wieder reflektieren. So, das ist ja immer eine Iterationsschleife, die wir da durchlaufen. Das braucht auch so ein Stück weit, um zum einen auch Vertrauen aufzubauen, Vertrauen in das Neue, ja, Und manchmal braucht es auch ein Ritual, um das Alte zu verabschieden. Und dann kommen manchmal Dinge hochgeploppt, die wir so noch gar nicht gesehen haben in so einem Prozess mit einem Team. Und das ist auch ganz spannend. Und das will bearbeitet werden. Alles, was hochploppt, will bearbeitet werden. Ja, und deswegen kann man es manchmal nur schwer einschätzen. Aber von einem Jahr würde ich schon mal ausgehen. Ja, es ist auch wirklich ganz unterschiedlich. Ich habe in einem Unternehmen, fange ich mit dem Leitungskreis an. Ja, wir machen Strategietage, ich bringe Ihnen Positive Leadership bei und dann machen wir aber eine Ebene tiefer weiter und arbeiten dann mit den Teams. Und die Teams haben manchmal ganz unterschiedliche Themen. Da ploppt wieder was ganz Unterschiedliches auf. Da gibt's auch keine Blaupause. Und dann arbeiten wir, merken wir, okay, im Team stimmt's jetzt. Mhm. Aber abteilungsübergreifend passt es noch nicht. Okay, dann machen wir da weiter, ja. Also es ist immer auch so ein Entwicklungsprozess. Ich weiß gar nicht, ob der jemals so richtig aufhört, weil sich ja Dinge gerade auch im Außen so schnell verändern, ja.
Ich glaube, die Hauptschwierigkeit ist ja, viele denken ja, wenn sie diese 100% haben, sind sie maximal wirtschaftlich. Aber die Magie liegt ja zumindest nach meiner Erkenntnis da drin, dass wenn du ein 100% unmotiviertes Team jetzt hast, meinetwegen, um mal die krassen Gegensätze zu nehmen, oder du hast ein 100%ig motiviertes Team, was richtig Bock hat zu arbeiten, dann kannst du zumindest, wenn du wertebasiert verkaufst und nicht in einer Stunde Zeit gegen Geld verkaufst, unglaublich viel Wirtschaftlichkeit erzeugen, weil dieses glückliche Team und zufriedene Team unglaublich viel produktiver ist als die, die einfach nur an die Decke gucken und sich überhaupt nicht identifizieren können. Deswegen ist, glaube ich, diese Geschichte von, wie viel muss ich denn dafür opfern, immer so eine Agenturgedanken, der aber falsch ist. Lass mal noch mal kurz in den Bereich Remote-Arbeit reintauchen, weil du immer ein bisschen was von Nähe gesagt hast und miteinander arbeiten und so. Das hat ja was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun. Und ich treffe immer wieder, in meiner Welt auch, natürlich auf hybride Modelle oder auf Remote-Modelle, die sicherlich auch ja sinnstiftend sein können, wo ich aber immer schon frage, ja, wie viel Sinn ist denn da drin, um eine Loyalität zum Beispiel auszubilden, um nicht immer mir diese Frage aufs Papier zu schreiben, okay, wann könnte der jetzt gehen, weil das nur ein Arbeitsverhältnis ist. Wie wichtig ist für diese Ausprägung, worüber wir jetzt gesprochen haben, das richtig physische sich treffen, oder ist das auch mit Remote möglich?
Ich glaube, dass ich das physische Treffen niemals, dass ich das niemals ersetzen kann. Ja, durch ein digitales Meeting oder Treffen oder sonst was. Da passiert auf so vielen anderen Ebenen mehr. Allein die Energie in einem Raum, die ich spüre, wenn wir in einem Raum sitzen, ist eine völlig andere, als das digital überhaupt abbildbar wäre. Und dennoch arbeiten wir gerade so, dass wir das vermischen, dass wir hybrid arbeiten. Das ist völlig fein und total okay. Und dennoch darf es das nicht komplett ersetzen, glaube ich. Ja, weil, wie gesagt, energetisch passiert mehr. Und ich glaube, wir brauchen dieses Miteinander, wo wir uns wirklich in die Augen schauen können, nicht nur über einen Bildschirm. Ja, und da sind Menschen ganz unterschiedlich. Ja, Menschen können über auch diesen Computer, einen Laptop Nähe herstellen, in Verbindung gehen, Verbundenheit wachsen lassen. Und manchen fällt das schwerer. Und deshalb bin ich ein Fan von einer Mischversion von der Zusammenarbeit, dass man also sich vereinbart, immer mal auch sich persönlich zu treffen. Ich glaube, das kann es nicht ersetzen. Und dann heißt es gerade im Remote, dass wir einfach noch mal mehr uns austauschen, ja, noch mal mehr versuchen, ja, Verbundenheit herzustellen, indem wir Dinge voneinander erfahren, die wir weil dieses das Tür- und Angelgespräch, der kleine Plausch in der Küche an der Kaffeemaschine, das fällt ja so weg, ne? Und das müssen wir dann manchmal künstlich herstellen.
Und es hat totale Magie. Also gerade die Sachen, also wenn Mitarbeiter Probleme haben und man auf Probleme direkt eine Lösung auch präsentieren kann, das schafft ja am Ende auch Vertrauen. Und die Basis ist extrem wichtig. Lass mich mal als letzte Frage noch ein Thema reinbringen, was mich als Polizist einfach interessiert, weil ich kam ja aus einer Welt von Befehl und Gehorsam, auch im Führungsstil. Auch Leute, die bei der Bundeswehr waren, werden das auch kennen. Ich hatte immer so das Gefühl, gerade ich bin als Westberliner damals nach Brandenburg gezogen und habe dann so ein bisschen so dieses Raster auch im Schulsystem kennengelernt, von hart, aber herzlich. Und ich war immer ein Riesenverfechter davon. Ich mochte das total, wenn die Leute sehr stringent waren, aber wenn es Probleme gab, dann eigentlich empathisch ohne Ende waren. Wie verbinde ich, aber viele denken ja, wenn wir hier über glückliche Mitarbeiter reden, dass alles hier so wattebauschmäßig ist und die Leute nur in Watte gepackt werden. Wie verbinde ich denn einen härteren Führungsstil, also ganz klar zu sagen, wo es lang geht, mit dem, was du jetzt als glückliche Mitarbeiter beschreiben würdest? Da ist, ist ein Widerspruch drin, aber ich glaube, der lässt sich super vereinbaren eigentlich, oder?
Genau. Also das, was ich gerne mache, ich frage Führungskräfte, kennt ihr den Unterschied zwischen Leadership und Management? Ja. Wie gibt es da einen Unterschied? Ja. Und da kommen wir ganz schnell darauf. Also A, ist es ja, also Leadership, oder ich fange mal an, anders an. Management, darunter verstehen viele Führungsarbeit. Ja, da geht es wirklich darum, zu organisieren, zu delegieren, diese zu kontrollieren. Vielleicht ist es sogar das, was du als Härte verstehst, Marco. Und auf der anderen Seite haben wir Leadership, und da geht es tatsächlich eher darum, Teamintegrität herzustellen, zu inspirieren, die Vision zu kommunizieren, vielleicht sich nicht immer nur an Regeln zu halten. Aber hier bringe ich die Social Skills rein, emotionale Kompetenzen. Ich schaue mir den Menschen an. Ich arbeite mit dem Menschen. Ich schaue, wie kann ich ihn motivieren? Ich gucke auf seine Bedürfnisse. Ja, ich gucke, wie wir kreativ unsere Ziele erreichen und trotzdem Spaß dabei haben. Und das ist Leadership. Und frage dann immer so, okay, und wenn ihr jetzt euren Arbeitsalltag anschaut, eure Arbeitswoche, wie viel Prozent führt ihr und wie viel Prozent managt ihr? Ja, und da sind wir ganz häufig dabei, dass Menschen dann antworten, es ist ja doch eher 80% Management, ja, was ich erfülle, und nur 20% Führung. Aha, ja. Und es gibt da eben auch kein Idealzustand. Das ist immer so diese Frage, erstmal Reflexion, und fällt mir überhaupt auf, führe ich, manage ich, und dann wie viel geht bei mir und wie viel will ich überhaupt? Mhm. Ja, allein die Auseinandersetzung damit ist schon mal so ein Augenöffner und sorgt dafür, ach guck mal, jetzt brauche ich doch ein bisschen mehr Zeit, um zu führen. Ich muss mir hier was freischaufeln. Ich muss vielleicht Dinge nochmal anders delegieren, damit ich mehr Zeit für Führung habe. Weil es eben gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist, viel mehr soziale Kompetenzen mitzubringen als Führungskraft. Und das ist das neue Führen und nicht das klassische. Da geht die Reise hin. Da entwickelt sich gerade alles hin, ja. Die Arbeitswelt ist gerade in einem Prozess des tiefen Wandels. Ja, die Zusammenarbeit, die Art der Zusammenarbeit verändert sich radikal. Und neue Formen von Führung, von Kommunikation, von emotionalen Fähigkeiten sind entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Und da setzen wir an, bei Menschen.
Ich stelle jetzt nochmal zum Schluss eine ganz provokante Frage. Nämlich, ich habe ja mal gelesen, oder das ist ein Teil meiner Annahme, dass in den nächsten 10 Jahren 7 Millionen Menschen vom Arbeitsmarkt verschwinden werden, und gesetzt den Fall, die sind dann wirklich weg und wir haben nicht irgendwie über Flüchtlinge noch eine Kompensation. Dann, wie bist du aufgestellt, damit du diesen Wandel in den nächsten 10 Jahren so skaliert abfedern kannst, weil der Markt ist ja riesig, der dich da erwartet. Du bist ja da eigentlich in einer, provokant gesehen, wirtschaftlich, hast du einen riesen Cash-Cow da. Wie bereitest du dich darauf vor?
Du meinst als Trainerin und Beraterin in den Unternehmen vor, oder meinst
du? Du hast ja eine Akademie. Akademie lädt ja dazu ein, zu sagen, oh, ist was Größeres. Bist du darauf vorbereitet, dass es größer wird? Und eigentlich will ich ja nur hören, ob du denkst, dass es groß wird.
Ich bin eigentlich total happy damit, wie es gerade läuft. Und klar, man kann immer alles skalieren und größer machen. Aber die Frage ist immer, will ich das? Wenn es doch denn so funktioniert, ist doch alles in Ordnung. Im Grunde denke ich, dass wir, also, und gerade, jetzt sind wir wieder gerade bei dem, ich weiß nicht, ob du auch auf KI hinaus willst, ja? Ich gerade das.
Gar nicht so. Ich meine, du lieferst ja. So. Ich habe dich jetzt einfach mal laufen lassen. So ein bisschen, ja. Ja. Und du kommst wieder zum Purpose zurück. Finde ich ja mega spannend, weil du, obwohl dieser Markt ja da ist für die nächsten 10 Jahre, ich glaube, auf die Unternehmen kommt ein Riesendruck zu, Mitarbeiter glücklich zu machen, weil es einfach gar keine Mitarbeiter da draußen mehr geben wird. Und die paar, die du kriegst, musst du halt glücklich machen. Und obwohl dieser Markt riesengroß ist und ja verlockend sein könnte, sagst du, nee, ich möchte selbst für mich das machen, was mich glücklich macht. Und das ist eigentlich, faktisch schon eigentlich ein Schlusswort, weil es ja so genial ist.
Ja, ne, wir müssen immer gucken, was können wir, was wollen wir, was sind denn unsere Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse der anderen und passt das zusammen? Ja, wenn ich sage, wir sind für ein starkes Ich, wir stärken das Ich in den Organisationen, für ein gestärktes Wir, dann müssen wir doch bei uns im Unternehmen anfangen. Ja, ich bin immer noch der Überzeugung, dass Glück im Job kein Zufall ist. Das ist so ein bisschen unser Slogan und auch der Purpose, der dahinter steckt.
Genau, habe ich auch wieder gelernt, als ich dich kennenlernen durfte, dass eben so ein Claim, den man auf der Seite hat, schon wirkmächtig sein kann. Also danke dafür nochmal. Also du bist eine von den wenigen, die das geschafft hat, einfach so ein Claim da zu platzieren und auch in meinem Kopf zu platzieren und merkwürdig zu sein, also im positiven Sinne merkwürdig zu sein. Ist super. Jetzt habe ich dir eine Menge Fragen gestellt. Hast du noch irgendwas für die Hörer, wo du sagst, ey, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das muss ich aber unbedingt noch platzieren, weil das ist eigentlich die Zauberformel?
Naja, wir haben zum Beispiel gar nicht darüber gesprochen, dass zum Beispiel Führung immer bei uns selbst anfängt. Ja, bei Führungskräften. Ich weiß nicht, wie viele Führungskräfte hier zuhören, aber dass es immer erstmal bei einem selber startet, also bei Selbstführung. Und das hat auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also da dürfen wir ansetzen. Da setzen wir mit all unseren Programmen an. Und das wäre vielleicht noch wichtig zu sagen.
Okay.
Dass man nie aufhören sollte, sich selbst weiterzuentwickeln, weil das können wir ein Leben lang, sagt sogar die Hirnforschung, ja, wir können uns bis ins hohe Alter weiterentwickeln und dazu rege ich auch immer gerne an.
Sehr schönes Schlusswort und ich glaube, also das deckt sich auch total mit meinen Erfahrungen, weil ich bin ja jetzt auch nur auf dem Weg erstmal in den Bereich Purpose und da sind so viele Sachen, so viele Ecken, wo ich abbiegen kann, da mal gucken kann, da ist noch eine Tür, die kann ich aufmachen, muss ja nicht durchgehen, aber ich guck mal, was so drin ist und ja, was aus mir wird für die nächsten Jahre oder intellektuell wird, entscheidet sich dadurch, durch welche Türen ich gehe. Und das ist, weiß ich jetzt überhaupt noch nicht, welche Türen mich am meisten reizen. Eine Tür hast du jetzt aufgemacht, indem wir uns kennengelernt haben. Und mal gucken, wie weit wir da zusammenkommen. Im Oktober, im November machen wir ja noch unser eigenes Event zu dem Thema Purpose. Und vielleicht wird Ulrike ja da ein bisschen was zu beitragen, um uns diese Glück im Unternehmen noch ein bisschen näher zu bringen, würde mich zumindest freuen. In diesem Sinne, Ulrike, danke für deine Zeit. Danke, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast und uns an deiner positiven Art hast ein bisschen partizipieren lassen, weil ich glaube, das kann man auch durch Stimme ganz gut transportieren. Da muss man jetzt nicht nur dich gesehen haben. Das macht was mit Menschen und das finde ich super in einer Welt, die heute extrem negativ beschallt ist. Irgendwie toll, dass es so Menschen wie dich gibt. Danke.
Dankeschön, Marco. Sehr wertschätzend von dir. Vielen Dank.
Danke dir. Okay, wir sind raus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.